Ich wünsche euch allen auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich habe euch leider keine neue Person mitgebracht. Ich habe ja erst vor 2 Wochen gepredigt über Epheser 5. Und da wir heute direkt im Anschluss sind, muss ich eigentlich genauso einleiten wie letztes Mal. Ja, wenn ihr euch erinnern könnt, ich hatte hier mit Dwayne Johnson als Schauspieler eingeleitet und euch so ganz grob den Film vorgestellt, beziehungsweise die Rolle, die er spielt in dem Film Spiel auf Bewährung. Ganz grob nochmal zusammengefasst, worum ging es da? Es ging um diesen Bewährungshelfer, den Dwayne Johnson spielt, links im Bild, der zusammen mit straffällig gewordenen Jugendlichen versucht, ein Sportprogramm im Gefängnis durchzuführen, um den Jugendlichen irgendwie noch eine letzte Chance zu ermöglichen, dass sie wieder zurück ins normale Leben und raus aus der Kriminalität kommen. Ja, aber es wird recht schnell deutlich in dem Film, das wird den Jugendlichen nur gelingen, wenn sie sich den Worten unterordnen, die dieser Bewährungshelfer ihnen aufträgt, wenn sie seinen Befehlen und seinen Anweisungen folgen. Nur dann haben die Jugendlichen wirklich die Möglichkeit, wieder ein normales Leben in Freiheit führen zu können. Und darum geht es auch in dem Bibeltext so ein bisschen, um diese Bibelstelle, in der wir ja gerade sind momentan. Es geht darum, sich unterzuordnen unter Gottes Wort, unter den, der unser Chef ist sozusagen, und das, was er uns durch sein Wort weitergibt, dass wir uns diesen Worten unterordnen. Ja, heute geht es weiter, wie ihr seht. Ich mache heute den zweiten Teil dazu und dazu lesen wir dann die Verse aus Epheser 6, die Verse 1 bis 9. Und ihr merkt auch hier gleich wieder, da sind so ganz praktische Anweisungen, die Paulus jetzt an unterschiedliche Gruppen in der Gemeinde stellt. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, letztes Mal, ich hatte euch so einen Überblick verfasst über den gesamten Abschnitt von Kapitel 5 und Kapitel 6. Und da seht ihr ja, da sind links so mehrere Gruppen, Männer, Frauen, Kinder, Väter, Knechte und Herren. Und wenn man sich diese Gruppen so anschaut, dann haben wir festgestellt, wir haben 3 Gruppen, die eine untergeordnete Stellung einnehmen und 3 Gruppen, die eine übergeordnete Stellung einnehmen. Und was wir auch gemerkt haben, jede Gruppe bekommt einen Auftrag bzw. eine Aufgabe und jede dieser Aufgaben hat aber seine eigenen Herausforderungen. Jede hat seine eigenen Schwierigkeiten. Wir haben auch festgehalten, ganz rechts haben wir das hier in der Zeile, dass bei allen Gruppen, egal ob untergeordnet oder übergeordnet, es geht immer darum, dass Gott der Mittelpunkt sein muss. Gott ist immer der Beweggrund, Gott ist immer der Fokus, den wir haben sollen, egal welche Gruppe oder welche Stellung wir einnehmen innerhalb der Gemeinde. So, das war so ein bisschen von letztem Mal nochmal so eine kurze Zusammenfassung und heute machen wir weiter, wie gesagt, Kapitel 6, Verse 1 bis 3 zunächst einmal und da lesen wir: Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ja. Man könnte es eigentlich zusammenfassen, die Kinder, die sollen sich den Eltern unterordnen. Ja. Was interessant ist, im Alten Testament wird dieses Thema häufig gebracht. Es wird häufig thematisiert, die Erziehung der Kinder, wie die herangeführt werden sollen. Und das ist ja vor allem bekannt durch die 10 Gebote. Da lesen wir ja 2. Mose 20, Vers 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage verlängert werden in dem Land, dass der Herr, dein Gott, dir gibt. Ich habe auch mal so ein bisschen im Neuen Testament geschaut. Auch hier ist interessant, da wird das Thema auch mehrmals aufgegriffen. Ganz speziell eigentlich auch in Matthäus 15, auch Epheser 6, was wir hier haben, auch in Kolosser wird es genannt. Epheser 15 finde ich interessant. Das ist ein Streit, den Jesus mit den Pharisäern führt. Ja. Und dadurch wird eigentlich deutlich durch den Streit, dass dieses Gebot ein Leben lang hilft. Ja, also Jesus sagt, es geht um die Versorgung der Eltern, der Pharisäer, die sich weigerten, ihre Eltern mit Geld zu versorgen, weil die so gierig waren und so geizig, dass sie das Geld mit frommen Gründen einfach nur für sich behalten haben. Und Jesus kritisiert das eben scharf. Und was aber daraus deutlich wird für uns ist, das Gebot, man soll seine Eltern ehren als Kinder, das gilt nicht nur in der frühen Phase des Lebens, sondern das gilt ein Leben lang, solange deine Eltern leben, sollst du deine Eltern ehren. Ja. Was mich ja so ein bisschen schmunzeln lässt, ist die Verheißung, die da drauf liegt. Das hat mich wirklich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mit euch etwas vor. Ich möchte euch mal bitten, dass ihr euch vorstellt, dass wir ein Interview auf der Straße durchführen. Und in dem Interview stellen wir den Leuten mal die Frage, was lässt denn einen Menschen lange leben? Und jetzt möchte ich euch mal fragen, was glaubt ihr, was würdet ihr für Antworten auf der Straße bekommen oder in der Fußgängerzone? Was antworten die Menschen auf die Frage, wenn du sie fragst, was lässt einen Menschen lange leben? Gemüse essen. Nochmal? Gesunder Lebensstil, Knoblauch. Nicht rauchen. Sport. Kein Alkohol. Ja? Also finde ich, das klingt alles gut. Ich habe auch mal so ein paar fünf zusammengefasst. So ein Klassiker habt ihr auch genannt, Sport treiben. Ja? Also ist ja heutzutage, das ist ja der Trend überhaupt, Fitness, Gewichte stemmen, viel durch die Gegend rennen. Ja, also manche sagen wirklich mit ganzer Überzeugung, Sport treiben, dadurch kannst du ein langes Leben haben. Das Witzige ist, es gibt genauso Menschen, die sagen, Sport ist Mord, es ist gesünder auf der Couch zu bleiben. Wo man auch sagen muss, ja ganz Unrecht haben die nicht, wenn man mal so eine schwere Verletzung hatte. Ja, die beeinträchtigt einen dann schon vielleicht noch im hohen Alter. Oder was anderes, gesund essen, ja, hat auch jemand genannt, hier viel Gemüse und so, das ist gesund. Ich habe mal das hier noch, das ist vielleicht auch gerade so im Trend. Spirituell, Yoga, die eigene Mitte finden, die Energien treiben lassen, das ist gesund und gut, da sind manche von überzeugt. Oder vielleicht das hier, ein etwas modernerer Begriff, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Work-Life-Balance. Das ist ein ganz moderner Begriff, drückt eigentlich nur aus, man findet eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Ja, also wenn man da eine gute Balance findet, dann wird man lange leben. So, und jetzt möchte ich mal, dass wir genau dieselbe Frage nehmen und diese Frage Gott stellen. Und was antwortet er uns durch sein Wort? Was sagt Gott in seinem Wort über die Frage, wie man ein langes Leben erhalten kann? Ehre Vater und Mutter. Auf dass du lange lebst in dem Land, dass ich dir und deinen Nachkommen gebe. Ehre Vater und Mutter. Und das ist doch hochinteressant. Das ist mal so völlig anders als das, was wir jetzt hier gerade aufgelistet haben. Ehre Vater und Mutter. Das beschert dir ein langes Leben. Es ist auch interessant, was für ein Vorbild Jesus uns gibt, wenn wir uns das mal anschauen. Auch hier mal eine Frage an euch. Wie nennt denn Jesus Gott im Neuen Testament? Was ist der häufigste Name, den Jesus gebraucht für Gott? Vater. Und das ist doch interessant. Er nennt ihn Vater. Was drückt er denn damit aus? Ja, dass er sein Sohn ist. Oh, hier habe ich was Gutes gehört. Unterordnung, genau. Eins mit dem Vater. Sehr gut. Also was will er damit ausdrücken? Zum einen, dass da ein ganz spezieller persönlicher Bezug ist zum Vater, eben eins. Aber er drückt genauso aus, dass er sich ihm unterordnet. Er könnte ihn ja auch Freund nennen. Ja, Freund hätte auch eine enge Beziehung. Aber das tut er nicht. Er sagt Vater, weil er deutlich machen will, ich will mich ihm unterordnen. Ja. Und ich habe mich gefragt, warum macht er das eigentlich? Und hier muss man vielleicht auch ein bisschen um die Ecke denken. Wie nennt denn oder welchen familiären Ausdruck benutzt denn Gott später oder Paulus, wenn er uns als Gläubige anspricht? Kinder. Wir sind Kinder. Und wie nennt Jesus Gott? Vater. Und ich glaube, was Jesus dadurch deutlich machen will, ist, er will, dass wir seinem Beispiel folgen, dass wir erkennen, hey, wir dürfen eine persönliche Beziehung zum Vater aufbauen, aber wir sollen uns trotzdem ihm auch unterordnen. Ja. Ich habe den Punkt mal so zusammengefasst. Ich habe es einfach mal klassisch so aus dem Alten Testament übernommen. Wir sollen Vater und Mutter ehren. Und denn dadurch ehren wir Gott als unseren Vater. So, ich habe mal hier so eine Beispielgeschichte mitgebracht, auch wieder von Friedrich Bodelschwing, den habe ich in letzter Zeit öfter irgendwie, aber der hat auch gute Storys. Friedrich Bodelschwing hat in seinen frühen Kindesjahren folgende Situation erlebt. Es war so, er kommt eigentlich aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus und sein Vater hat eines Tages einen Obstgarten gekauft. Und in diesem Obstgarten, da hatte er so ein recht großes Tor und eine recht große Mauer. Und sie gehen dann mit den Kindern zusammen, geht die ganze Familie dann das erste Mal auf diesen neu erworbenen Obstgarten und die Kinder spielen fröhlich da durch den Garten rum. Ja, und irgendwann fangen die Kinder aber auch an, über die Mauer zu klettern, ne, die das Gelände eingrenzt sozusagen. Und der Vater sieht das und merkt, oh, die Mauer ist recht hoch und die Kinder springen da runter, das ist mir ein bisschen zu heikel, das ist mir zu gefährlich. Und er ruft die Kinder zusammen, sagt, so Kinder, das mit der Mauer, das lassen wir in Zukunft. Das ist zu gefährlich für euch, ihr verletzt euch da nur, ihr geht durch das Tor und über die Mauer zu klettern, das ist euch verboten. Kinder, okay, alles klar, haben wir verstanden, über Mauer klettern ist verboten. Ja, es vergehen so einige Tage und eines Tages beschließen die Kinder, also die Geschwister, Friedrich Bodelschwing, beschließen eben auf diesen Obstgarten, in diesem Gelände sich aufzuhalten, sie spielen dort, spielen Verstecken. Ja, und es vergeht so einige Zeit und Friedrich Bodelschwing hat anscheinend ein recht gutes Versteck gefunden, denn ja, nach dem Versteckspiel, sie suchen ihn und finden ihn nicht mehr. Und irgendwann wird es den Geschwistern zu blöd und die sagen sich, komm, wir gehen jetzt nach Hause. Was machen sie? Sie laufen zum Tor, machen zu, schließen ab und gehen nach Hause. Nach mehreren Stunden kommt Friedrich von Bodelschwing endlich mal aus seinem Versteck gekrochen und merkt recht schnell, okay, er ist alleine. Ja, und dann denkt er sich, ja gut, hier ist keiner mehr, die werden alle nach Hause gegangen sein, also mache ich mich auch auf den Weg. Und dann läuft er hin zum Tor und sieht, das ist verschlossen. Und er kann es nicht aufmachen, er kommt nicht raus und merkt, okay, er ist jetzt gefangen. Und dann sieht er nach links und sieht die Mauer. Und er könnte drüber klettern, aber er sagt sich, nein, mein Vater hat es verboten. In der Zwischenzeit daheim ist helle Aufruhr beim Vater, denn alle merken, okay, der jüngste Sohn fehlt, die Mutter ist auch völlig aufgelöst und der Vater fragt natürlich die Geschwister, ja, wo habt ihr euren Bruder gelassen? Und die haben gesagt, ja, letztes Mal haben wir ihn noch auf dem Obstgarten irgendwo gesehen. Und der Vater macht sich natürlich völlig aufgebracht und voller Sorge auf. Er geht eben dann zu besagtem Obstgarten, schließt auf, guckt und sucht. Und irgendwo findet er seinen Sohn dann irgendwo in einer Laube untergebracht, völlig frierend, weckt er ihn auf, weil er eingeschlafen ist. Und der Sohn ist völlig verängstigt und der Vater fragt, Junge, wo bist du denn? Ich sage, ja, ich war hier und ich wollte nach Hause, aber das Tor war zu. Und dann sagt er, ja, warum bist du nicht über die Mauer geklettert? Und der Junge bricht in Tränen aus und sagt, weil du es verboten hast. Und der Vater ist so ergriffen von der Treue seines Sohnes, dass er ihn in den Arm nimmt und sagt, Junge, ich bin so stolz auf dich, weil ich sehe, dass du meinem Wort gehorcht hast. Wir sollen Vater und Mutter ehren, denn dadurch ehren wir Gott als unseren Vater. Ich finde, das macht diese Geschichte so deutlich. Wir sollen Vater und Mutter ehren, denn dadurch ehren wir Gott als unseren Vater. Ja, ich möchte ein bisschen weitergehen mit euch. Wir lesen mal Epheser 6, Vers 4. Ist nur ein Satz. Haben wir eigentlich gar nicht viel zu tun. Ja, aber ihr werdet gleich merken, ich werde das noch ein bisschen näher beleuchten. Hier lesen wir, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. So, ich möchte mich zunächst erstmal auf den ersten Satz hier nur konzentrieren, also Vers 4a. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. So, und ich in der Vorbereitung, wie das oft bei mir ist, ich stelle dann immer so Fragen innerlich an den Text und frage mich einfach so, okay, warum eigentlich? Wieso soll man als Vater sein Kind nicht reizen? Warum eigentlich? Und interessant ist, wenn man die Parallelstelle in Kolosser dazu anguckt, da kriegen wir eine Antwort drauf. Der Wortlaut ist relativ ähnlich. Kolosser 3, Vers 21. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Also da kriege ich die Antwort auf meine Frage, warum. Damit sie nicht mutlos werden. Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen, ich habe es einfach, weil ich keine Kinder habe, aber ich muss leider mal eine unbequeme Frage in die Runde stellen. Man kann nämlich einen Rückschluss aus diesem Vers schließen. Reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Frage an euch oder an dich persönlich vielleicht, ist dein Kind mutlos? Und was bedeutet das im Rückschluss, wenn es mutlos ist? Ist dein Kind mutlos und kann es vielleicht sein, dass du dich bei ihm entschuldigen musst? Wichtig, ich sage, dass es nicht immer an den Eltern liegen muss. Wir wissen auch, es kann andere schlimme Einflüsse geben, die Kinder mutlos werden lassen, aber vielleicht ist es für euch mal dran, darüber nachzudenken, ist dein Kind mutlos und kann es sein, dass du dich vielleicht entschuldigen musst? Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ich bringe mal hier schon eine Story rein, die ich von einem meiner Dozenten gehört habe. Eberhard Jung heißt der gute Mann. Der hat diesen Punkt, fand ich sehr anschaulich, innerhalb seiner Erziehungszeit erlebt mit seiner Tochter. Eberhard Jung, wie gesagt, einer meiner Dozenten, ist ein Mann, der recht perfektionistische Züge hat. Und er hat uns eine Geschichte erzählt mit seiner Tochter. Die kam eines Tages nach Hause von der Schule, sie war, glaube ich, dritte, vierte Klasse und sie hatte, ich glaube, Häkelunterricht oder irgendwas in der Art gehabt. Und die Tochter kommt nach Hause und ist völlig begeistert, ist richtig gut gelaunt und voller Freude und sie stürmt auf den Vater zu und sagt, guck mal Vater, was ich gehäkelt habe. Und sie hat so eine Art Tasche gehäkelt und es war recht hohe Schwierigkeit anscheinend, also eigentlich schaffen das Kinder in dem Alter, glaube ich, gar nicht, also richtig gute Arbeit, ne? Und der Vater guckt sich das an und sagt, ja, aber das ist hier ein bisschen schwach, das wird dir in ein paar Tagen, geht dir das sofort kaputt, also das muss halt besser werden. Ne? Und die Tochter guckt ihn fassungslos an, bricht in Tränen aus, nimmt diese Tasche, schmeißt sie ihm ins Gesicht, beschimpft ihn und rennt heulend aufs Zimmer. Und er sitzt als Vater da und denkt, was habe ich denn gerade für einen Mist gebaut? Was habe ich gerade für einen Mist gebaut? Und er hört, wie seine Tochter Rotz und Wasser heult auf dem Zimmer und nach einigen Minuten klopft er an und geht hinein und sagt, Kleines, dein Vater ist ein Riesenvollidiot. Dein Vater ist so ein Dummkopf. Kannst du mir bitte verzeihen? Und die Tochter beruhigt sich langsam und sie sprechen miteinander und die Tochter vergibt ihn dann und sie sagt noch so hinten raus, aber Papa, wenn du so ein Idiot bist manchmal, dann darf ich aber auch ein Idiot sein manchmal. Dann sagt er, ja, ist okay, solange wir uns gegenseitig immer entschuldigen hinten raus. So, ja, okay. Und ich finde, das passt so gut auf diesen Vers, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht. Und ich glaube, das müssen wir dann auch als Väter lernen. Manchmal müssen wir uns halt entschuldigen, auch bei unseren Kindern. Wir sind da nicht fehlerlos. So, wie gesagt, das war eigentlich jetzt so eine Nebenstory. Ich möchte mit euch nämlich noch den zweiten Teil des Verses angucken. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Und das hier ist so ein Satz, der hat wirklich Programm in der Bibel. Der Herr hat schon immer ganz großen Wert auf die Erziehung gelegt. Wir sehen das zum Beispiel 5. Mose 6, Vers 20, habe ich mal ein Beispiel rausgenommen. Wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht, was bedeuten die Zeugnisse und die Satzungen und die Rechte, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharaos in Ägypten und der Herr hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Ich habe es mal als zweiten Punkt so verfasst. Wir sollen dem Nachwuchs von Gott erzählen. Ja, also ich, der jetzt keine Kinder hat, ich nehme mich da trotzdem auch mit rein, denn auch mir sind junge Leute anvertraut. Auch ich soll dem Nachwuchs von Gott erzählen. Ja, und das hat schon immer Programm gehabt. Das wird in Mose wird das ganz häufig gesagt, in den Sprüchen wird das häufig gesagt. Wir sollen dem Nachwuchs von Gott erzählen. Und wie sollen wir das machen? Indem wir von den Taten Gottes und von seinem Wesen weitergeben. Ja, also wenn Gott sagt, du sollst denen erzählen, was in Ägypten wirklich passiert ist, dann heißt das nichts anderes, du sollst das erzählen, was Gott da gemacht hat, was er für Wunder gewirkt hat. Aber auch von dem Wesen sollst du ihm weitergeben. Und an der Stelle möchte ich euch eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen, wie mein Vater mich an einem gewissen Punkt erzogen hat. Und ich möchte euch erzählen, wie mein Vater mich eigentlich gewonnen hat. Ist gut, dass er heute nicht da ist, da könnt ihr nachhören. Jeder von euch wird vielleicht eine solche Situation schon mal erlebt haben oder kennen. Entweder ihr seid der Teenager gewesen oder ihr seid vielleicht der Elternteil und irgendwann kommt es mal zu so einer, ja, gerade in der Pubertätsphase, zu so einer heftigeren Auseinandersetzung. Und bei mir hat sich das folgendermaßen eigentlich ergeben. Ich war 14 Jahre alt und genau in diesem Zeitraum, da waren mir meine Freunde wichtiger als alles andere. Ja, wichtiger als Gemeinde, wichtiger als Gottes Wort, wichtiger als meine Eltern, meine Freunde und die Meinung, die sie von mir hatten, das war mir das Allerwichtigste. So, und wir hatten so einen Tag, ich war mit diesen Freunden unterwegs. Wir sind zum Goldkanal gefahren nach Steinmauern mit dem Fahrrad und haben dort, was wir häufig gemacht haben, haben dort Lagerfeuer gemacht, waren eben im Baggersee schwimmen, haben viel gelacht, hatten lustige Zeiten zusammen und da habe ich mich immer am wohlsten gefühlt einfach. Ja, raus, Abenteuer, Natur, mit Freunden Spaß haben, das war für mich das Lebensgefühl. Ja, und wir sind dort und die Zeit wird immer später und ich bin erst 14 Jahre alt und eigentlich sollte ich, glaube so halb zehn, zehn immer daheim sein in dem Alter. Ja, und es wird immer später und später und es wird 11, es wird 11:30. Und ich weiß noch genau, es war so der Punkt, wo ich mal zu meinen Freunden gesagt habe, ich weiß, dass meine Eltern auf mich warten und ich weiß, dass es Ärger geben wird, aber es ist mir egal. Es ist mir so egal. Hier, das ist jetzt wichtiger für mich. So 11:30, glaube ich, ungefähr, sind wir dann losgefahren mit dem Fahrrad. Ich habe etwa eine halbe Stunde nach Hause gebraucht. Ja, was hat mich daheim erwartet? Meine Eltern, im Wohnzimmer war noch Licht an, meine Eltern haben gewartet auf mich. Ich bin reingekommen, mein Vater war fuchsteufelswild. Ich habe ihn noch nie so wütend erlebt. Hat mich zusammengeschrien, aber es war gar nicht lang. Also er hat ein paar sehr ernste Worte gesagt. Aber er hat auch gemerkt, man hat auch gemerkt, er hat keine Lust, da lang rumzureden. Er hat gesagt, das ist mir richtig im Kopf geblieben, du gehst jetzt schlafen und morgen reden wir drüber. Morgen reden wir drüber. Was glaubt ihr, wie ich diese Nacht verbracht habe? Ich habe Rotz und Wasser geheult in der Nacht. Ich weiß nicht mehr, ob ich geschlafen habe überhaupt. Ich bin am nächsten Morgen, und das weiß ich noch, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, es war ein Mittwoch. Und ich habe mir so gedacht, okay, du weißt, du hast ein heftiges Gespräch am Mittag anstehen, aber nimm es wie ein Mann, lass es einfach über dich ergehen, hak's ab und schmeiß es halt irgendwo einfach nicht beachten mehr und einfach über sich ergehen lassen. Ich bin an der Schule, mir ist natürlich super unwohl, weil ich es eigentlich nicht haben will, das Gespräch. Ich komme nach Hause und mein Vater kommt auch kurz nach mir nach Hause und dann setzen wir uns hin. Und das, was er gemacht hat, damit hat er mich gekriegt. Ich habe erwartet, dass ein Riesenanschiss kommt, dass ein Ansturm kommt von Anweisungen und weiß ich nicht was. Und er setzt sich hin mit mir ganz ruhig und sagt, Junge, ich will dir nichts Böses. Du musst mich als Vater verstehen. Du bist erst 14 Jahre alt. Ich muss die Zügel einfach noch streng halten. Wenn du mal 16 bist, dann kann ich die Zügel ein bisschen lockern. Wenn du 18 bist, dann werde ich die Zügel ganz loslassen. Aber jetzt mit 14, da muss ich die Zügel noch straff ziehen. Und ich habe so gesagt, ja, ist okay, das kann ich verstehen. Und er hat mich nicht bestraft, überhaupt nicht. Mir keine Strafe gegeben. Hat mich einfach gehen lassen. Und das hat mich so fasziniert, weil irgendwie diese liebe Art, diese friedliche Art, die er da gebracht hat, nicht der Zorn, nicht der Anschiss, sondern die Liebe und die Nachsicht, in mir hat das Klick gemacht. Und ich wusste, genauso ist Gott. Genauso ist mein Vater im Himmel. So ist der Vater im Himmel zu uns. Und damit hat mein Vater mich gewonnen. Ja, ich liebe meinen Vater, so kann man es sagen. Wir sollen dem Nachwuchs von Gott erzählen, indem wir von Gottes Taten und von Gottes Wesen weitergeben. Und genau das hat mein Vater gemacht. Und ich glaube, er hat es nicht mal bewusst gemacht. Er hat einfach eigentlich nur logisch gesagt, so geht's nicht, okay, gut. Aber in dem Moment hat er von Gottes Wesen weitergegeben. Und das hat mich so beeindruckt. Es hat noch anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann wirklich mit Gott dann unterwegs war. Aber das war wirklich das einschneidende Erlebnis in meiner Teenie-Zeit. Wir sollen dem Nachwuchs von Gott erzählen, indem wir von Gottes Taten und von seinen Wesen weitergeben. Ich möchte noch einen dritten und letzten Punkt mit euch anschauen. Epheser 6, die Verse 5 bis 9. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht dem Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. So, hier haben wir jetzt ein paar längere Verse, ein bisschen längerer Abschnitt. Ich habe es euch auch hier nochmal in der gesamten Übersicht zusammengetragen. Und das Entscheidende sind eigentlich die Anweisungen. Und da sagt Paulus, kurz zusammengefasst, ihr Knechte, dient mit gutem Willen. Und ihr Herren, tut dasselbe. Das ist der eigentliche Auftrag, den Paulus hier an beide weitergibt. Dient mit gutem Willen und ihr Herren, tut dasselbe. Ich habe es dann so als dritten Punkt formuliert, lasst uns im guten Willen untereinander arbeiten. Hier finde ich dann auch interessant, ich nenne es mal so, die Arbeitnehmer, das ist ja eher jetzt in unserem Kontext das richtige Wort für die Knechte. An die Arbeitnehmer habe ich diesen Vers noch gefunden für 1. Petrus, oder aus 1. Petrus 2, Vers 18. Ihr Hausknechte, ordnet euch den Herren in aller Furcht unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Und der Satz, der ist heftig. Das wiegt schwer. Also den Guten, ja, das ist ja einfach, den guten Herren zu dienen, den guten Arbeitgebern, aber den Verkehrten, wenn der die ganze Zeit da am Meckern ist oder richtig unfair ist, das ist schwierig, das fordert richtig heraus. Aber wir sehen auch, was er denn der Arbeitgeber formuliert, und da habe ich einen interessanten Vers aus Hiob gefunden. Der schreibt Hiob aus der Sicht des Arbeitgebers: Wenn ich das Recht meines Knechtes und meiner Magd missachtete, als sie mit mir stritten, was wollte ich dann tun, wenn Gott sich erhöbe und wenn er untersuchte, was sollte ich ihm erwidern? Und hier beeindruckt mich, dass Hiob im Lied der Weisheit, das er hier geschrieben hat, genau weiß, eines Tages werde ich vor Gott stehen und er wird über mich richten. Und so wie ich mit meinen Knechten umgegangen bin, so wird er mich auch richten. Und da merkt man auch, also die Arbeitgeber und die Herren, denen steht dieses Los bevor. So wie die mit ihren Untertanen umgegangen sind, so wird auch Gott mit den Arbeitgebern umgehen. Das, was für beide gilt, Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder Herren und Knechte, Kolosser 3, Vers 23 bis 24. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen, als gelte es dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet, ihr dient dem Christus. Das gilt für beide. Bedeutet, beide dienen einem höheren Zweck und das ist Jesus selbst. Beide dienen sie ihm. Lasst uns im guten Willen untereinander arbeiten, da wir Christus als höherem Zweck dienen. Das macht Paulus hier in diesen Versen deutlich. Ich habe zum Abschluss eine Begebenheit, die auch so passiert ist, von Friedrich dem Großen. Friedrich der Große war ein König, der sehr streng war mit seinen Knechten und Untertanen. Aber die sind ihm auch nachgefolgt, weil er mit sich selbst genauso streng war. Ja, und da gibt es eine Begebenheit dazu, die so passiert ist. Es war so, er hatte so einen typischen Arbeitstag als König gehabt. Er war auf seinem Schloss, wo er da residiert hat. Und er muss dann da Diplomatie und Bürokratie und Friedensverhandlungen und Arbeit delegieren und was nicht. Also richtig viel. Und er arbeitet und macht und tut und stempelt ab und segnet ab und gibt Befehle. Und es wird richtig, richtig spät. Es ist tief in der Nacht. Und der Kammerdiener steht noch da mit Post in der Hand und der König sagt zu ihm, nein, heute nicht mehr, heute machen wir die Post nicht mehr. Und der Kammerdiener sagt, mein König, das ist aber sehr wichtig, was hier ist. Und der König sagt, nein, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Kopf mehr, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, es geht nichts mehr, wir machen das morgen. Aber mein Kammerdiener, du hast recht, das ist wichtig und das drängt, deswegen fangen wir morgen sehr früh an. Und ich gebe dir den Auftrag, dass du mich um 4 Uhr morgen weckst. Und der Kammerdiener sagt, gut, okay. Und der König sagt nochmal so, und mit Nachdruck, das ist ein Befehl, mich um 4 Uhr wecken. Und der Kammerdiener sagt, ja, okay, merke ich mir. Die beiden gehen schlafen. Es ist wenige Stunden später, muss der Kammerdiener aufstehen. Er steht auf und steht pünktlich um 4 Uhr am Bett des Königs, meldet sich und sagt, mein König, es ist Zeit. Und der König kapiert es erst gar nicht und sagt, es ist viel zu früh, ich brauche noch ein bisschen Schlaf. Ich bin so kaputt immer noch, ich muss noch ein bisschen schlafen. Und der Kammerdiener sagt, mein König, es tut mir leid, aber ich sollte sie um 4 Uhr wecken, das haben sie ausdrücklich gesagt. Und der König sagt so halb genervt, lass mich in Ruhe, ich will einfach noch schlafen. Das können wir alles später noch machen. Und der Kammerdiener sagt, mein König, es war ihr Befehl ausdrücklich, sie um 4 Uhr zu wecken. Und der König wird richtig genervt und fängt schon an, ihn zu beschimpfen und sagt, Junge, verschwinde endlich, lass mich einfach schlafen. Ja, ich kann einfach noch nicht. Und der Kammerdiener steht immer noch da und sagt, gut, okay, er wollte es nicht anders haben. Er packt die Decke, zieht sie runter. Der König springt auf wie eine Furie, beschimpft ihn und schreit ihn an und sagt, was kannst du dir erlauben, mir als König so eine Frechheit eigentlich anzutun? Und der Kammerdiener steht vor ihm und sagt, mein König, mir wurde ein Befehl gegeben und den führe ich aus und Befehl ist Befehl. Und der König steht im Schlafanzug völlig verdutzt vor ihm da und fängt an zu lachen und sagt, du bist wahrlich ein guter Kammerdiener. Du hast nicht mal Angst, vor mir als schlechtem König den Befehl auszuführen, den ich dir ausgeführt habe. So ist es richtig. Er steht auf, die beiden verrichten ihre Arbeit. Was mich so beeindruckt an der Geschichte ist, beide Figuren, sowohl der Kammerdiener als auch der König, verstehen, sie dienen einem höheren Zweck. Und genau das tun wir auch. Wir dienen auch einem höheren Zweck. Wir dienen Christus als höherem Zweck. Lasst uns im guten Willen untereinander arbeiten, da wir Christus als höherem Zweck dienen. Ich fasse zum Schluss nochmal die Punkte zusammen, die wir gesammelt hatten. Als erstes, wir sollen Vater und Mutter ehren, denn dadurch ehren wir Gott als unseren Vater. Wir haben als zweites, wir sollen dem Nachwuchs von Gott erzählen, indem wir von Gottes Taten und Wesen weitergeben. Und als drittes haben wir festgehalten, wir sollen im guten Willen untereinander arbeiten, da wir Christus als höherem Zweck dienen. Amen.